Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Neuland, der Podcast vom Hasso-Plattner-Institut. Unser heutiges Thema: die digitale Revolution im Gesundheitswesen und unser Gast, Professorin Ariel Dora Stern. Sie lehrt und forscht seit April bei uns am HPI. Ariel wurde mit einer Humboldt-Professur ausgezeichnet. Ihr Fachgebiet ist die Gesundheitsökonomie. Sie leitet den Fachbereich Digital Health Economics and Policy. Unter anderem beschäftigt sie sich mit der Frage, wie schaffen wir es, die neuen Möglichkeiten in der Medizin bestmöglich zu nutzen und dabei eine passgenaue Regulierung zu schaffen. Denn es ist eine der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen derzeit, die Diskrepanz zwischen dem Stand der Regulierung, also der Gesetze, und der Geschwindigkeit des Fortschritts im Bereich Digital Health. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, Ariel.
Vielen Dank, total schön, wieder hier zu sein.
Du bist wieder hier, du warst schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Jetzt bist du Professorin am HPI.
Ja.
Herzlich willkommen.
So was kann passieren.
Und du hast jetzt Ende Juni deine Antrittsvorlesung gehalten am HPI. Wie war das?
Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Also die Antrittsvorlesung als Tradition gibt es in den USA nicht. Und ich finde es total schön, also einfach die Möglichkeit zu haben, sich den neuen Kollegen und den Studenten vorzustellen, das ist wirklich toll. Und ich habe früher auch mal mit dem Health Innovation Hub des Gesundheitsministeriums zusammengearbeitet und Kollegen aus dieser Zeit kamen vorbei, ebenso wie andere Forschungskollegen aus Berlin von verschiedenen Universitäten, und dann zusätzlich die Möglichkeit zu haben, ein paar Freunde, Familie dabei zu haben, das war wirklich was Besonderes für mich.
Es war was Besonderes. Du hast die Vorlesung ja auch mit einem Zitat des kanadischen Eishockeyspielers Wayne Gretzky beendet, das da heißt: I skate to where the puck is going to be, not where it has been. Warum passt dieser Satz für dich so gut?
Also ich bin riesiger Eishockey-Fan und habe die 90er Jahre in den USA verbracht. Und zu der Zeit nannte man Wayne Gretzky the King. Also er war und ist eigentlich immer noch in jeder Hinsicht der beste Eishockeyspieler aller Zeiten. Und dieses Zitat ist so treffend, weil es so evident ist. Also man will nicht da sein, wo die Action gerade war, sondern wo demnächst etwas passiert. Und wenn man Innovationen und Technologien im Gesundheitswesen erforscht, ist es genau das, was getan werden muss einfach. Und deswegen so wirklich bei jedem Projekt, was ich unternehme, stelle ich mir irgendeine Version dieser Frage: Ist es relevant für die Zukunft des Gesundheitswesens? Es muss nicht unbedingt heute so ganz ersichtlich sein. Sogar wenn das nicht der Fall ist, können die Themen besonders großen Einfluss haben. Ein Beispiel wäre hier KI im Gesundheitswesen. Ich weiß, dass du später auch darüber sprechen willst. Aber mit Kollegen an der Harvard Medical School haben wir schon 2017 angefangen, darüber zu schreiben und zu diskutieren. Warum wir bald neue Konzepte von politischen Entscheidungsträgern brauchen und so weiter. Und jetzt wird es anerkannt und ich bin froh, diesen Diskussionen auch so einen Beitrag leisten zu können und dass ich wirklich mich länger dann mit dem Thema beschäftigt habe und so ein paar gut geforschte und evidenzbasierte Gedanken habe.
Du beschäftigst dich ja mit der Zukunft von Digital Health. Was genau fasziniert dich dabei?
Ja, also Digital Health bietet wirklich einfach so viele Möglichkeiten, Produkte, Services und die Versorgung an sich neu zu denken. Und also Leon, wir könnten wirklich so den ganzen Podcast, glaube ich, damit verbringen, aber vielleicht so ein paar Ideen über die Versorgung. Dank der Fortschritte der letzten Jahre sind wir jetzt wirklich in der Lage, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Also zum Beispiel: Was passiert wo und warum in der Versorgung? Muss etwas im Krankenhaus oder in der Klinik passieren? Und warum? Muss so irgendein anderer Prozess, eine Operation oder eine klinische Studie so aussehen, wie es schon immer der Fall gewesen ist? Natürlich nicht. Und im Bereich Healthcare sehe ich wirklich jedes Jahr, ich würde sagen, vielleicht sogar so jede Woche, nicht unbedingt jeden Tag, fast jeden Tag wirklich mehr Ideen als je zuvor, die nicht nur, glaube ich, kleine Probleme lösen oder sogar mittelgroße Probleme lösen, sondern wirklich transformative, gut durchgedachte Lösungen anbieten. Und das sind so wirklich Ideen. Wir nutzen jetzt Technologien als Werkzeug, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und das finde ich extrem motivierend und inspirierend.
Wo glaubst du, wird es die größten Fortschritte geben?
Ich glaube, wir werden viel, viel, viel patientenzentrierter arbeiten. Alles von digitalen Lösungen wirklich bis hin zu Gentherapien und Chatbots wird nicht nur personalisiert, sondern teilweise wirklich so maßgeschneidert sein sozusagen für, sage ich mal, für den Schwierigkeitsgrad der Krankheit, für das Profil der Person. Und gleichzeitig werden wir mehr und bessere Daten haben, um diese Bedürfnisse und Erfahrungen der Patientinnen zu verstehen. Und das ermöglicht natürlich alles. Und das ist so, das reinforced sich. Und das finde ich super spannend.
Und viel ändert sich ja auch gerade im Bereich Biomedizin, wenn ich das richtig sehe. Was ist hier zu erwarten?
Ja, da gibt es so viele spannende Entwicklungen. Also die Forschung und Entwicklung an sich sieht komplett anders aus als vor 10 Jahren und wird in 10 Jahren komplett anders aussehen als heute. Das zum Beispiel Human-Genom-Projekt hat natürlich viel, also sehr viel im Bereich der Präzisionsmedizin ermöglicht. Und jetzt sehen wir so wirklich auch in den letzten Tagen, wie generative KI-Tools neue Antikörper zum Beispiel mitgestalten können. Also das ist, man sagt auch so, dass 21st Century is the century of biology. Und ich glaube, das ist richtig.
Faszinierend. Glaubst du, dass bestimmte Krankheiten wir künftig besser behandeln werden können, viel besser behandeln werden können?
Hoffentlich alle. Natürlich, also das ist das Ziel dann von unserer Arbeit, aber ich habe große Hoffnungen für noch bessere Krebstherapien, also sogar Impfungen gegen Krebs sehen wir jetzt, aber auch für Therapien, ja für psychische Krankheiten. Da haben wir verhältnismäßig, ganz ehrlich gesagt, relativ wenige Fortschritte in den letzten Jahren gemacht und da haben wir wirklich in allen Ländern auch ein zunehmendes Problem. Und dann müssen wir sehr innovativ arbeiten und es wird inzwischen verstanden und an vielen Stellen gefördert. Da habe ich auch große, große Hoffnungen. Und da kommen die Lösungen auch aus verschiedenen Ecken und das finde ich sehr spannend. Wir haben so eine Studie letztes Jahr veröffentlicht über zum Beispiel so Digital Therapeutics, also DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen für dann psychische Krankheiten. Aber da sieht man also sowohl auf der Pharma-Seite als auch auf der Digital Health-Seite als auch wirklich in der Versorgungsforschung neue Entwicklungen. Da habe ich große Hoffnung.
Große Hoffnung vielleicht auch deshalb, weil wir mit der künstlichen Intelligenz jetzt so richtig Fortschritte machen. Ist das grundsätzlich so der absolute Game-Changer für die Medizin?
Ja, also überall. Und meine Prognose ist, dass wir gerade wirklich nur die Spitze des Eisbergs sehen.
Und was heißt das? Was glaubst du? Also wie sehr wird KI das Gesundheitssystem verändern?
Ja, also wir haben also gerade so in der Forschung und Entwicklung, das hatten wir gerade, wirklich, wir werden damit neue Antikörper designen können, neue Pharmaprodukte designen können. Ich glaube, so kurzfristig sehe ich sehr viel Potenzial für administrative Lösungen. Also das klingt nicht so flashy und sexy und interessant, aber die administrativen Arbeiten, also beispielsweise in Praxen, in Krankenhäusern, kann sehr gut jetzt schon durch KI-Lösungen reduziert werden und das brauchen wir dringend. Also ich habe nur so als Beispiel, letzte Woche musste ich einen Arzttermin machen. Ich musste 3-mal telefonieren, um diesen zu klären. Mhm. Ich habe jetzt meinen Termin Ende Juli, so freue mich natürlich, dass es geklappt hat und dass ich eine gute Ärztin habe, aber das muss nicht der Fall sein. Wir haben also jetzt schon, und zwar seit Jahren, eigentlich die Tools, gute Chatbots zu bauen. Also warum muss ich dann mit einem Anrufbeantworter sprechen und dann 3-mal anrufen, um etwas zu klären, was ich eigentlich richtig gut mit einem Chatbot dann hinkriegen könnte? Also ich könnte dann sagen so, hey, montags bin ich normalerweise am Vormittag sehr flexibel und würde gerne dann in der 2. Juli-Hälfte oder Anfang August vorbeikommen. Was sind ein paar Terminvorschläge? Also das geht jetzt alles schon und es ist nicht so effizient, dass wir das immer noch so oldschool machen.
So oldschool machen. Es geht dabei natürlich auch immer, also jetzt auch mit Blick auf die Medizin, auch immer um Daten. Haben wir für die Forschung denn aus deiner Sicht ausreichend Zugang zu Daten?
Also in einem Wort nein, aber das ist, weil wir nie genug Daten haben, um wirklich alles zu machen, was wir machen wollen. Da sieht man wirklich Unterschiede natürlich zwischen Deutschland und den USA. Ist in Europa tatsächlich komplizierter, an Daten ranzukommen. Da bin ich aber optimistisch. Wir hatten Anfang des Jahres ein paar neue Gesetze, unter anderem das neue Forschung-Datennutzungsgesetz. Und es wird in der Gesundheitsforschung dann viele Datensätze öffnen für Forscher. Und da bin ich optimistisch, dass wir ein paar coole neuen Gelegenheiten haben dadurch. Aber man sieht auch Innovationen auch in so KI-Modellen, auch so Federated Learning-Möglichkeiten, wie wir dann besser und sicherer auch mit europäischen Daten arbeiten können, werden können. Und ich bin gespannt.
Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema Regulierung. Wo stehen wir hier? Also ich habe es ja einleitend gesagt, die Politik kommt da kaum hinterher, den gesetzlichen Rahmen dafür zu stecken. Das löst ja erstmal ein Problem aus, oder?
Ja, also natürlich. Also das sehen wir ganz, ganz stark in Beispielen wie KI. Aber das ist eigentlich schon länger der Fall gewesen. Also unser Problem generell im Gesundheitswesen ist, dass wir alle Institutionen, die wir haben, vom letzten Jahrhundert geerbt haben. Wie wir Produkte regulieren, natürlich, aber auch so, wie ein Krankenhaus organisiert ist, wie verschiedene Services und Leistungen bezahlt werden, erstattet werden. Das sind so alles Systeme, die wir ja im besten Fall so in den 60er, 70er Jahren dann entwickelt haben. Und die Welt sieht natürlich komplett anders aus. Ich finde, das Krankenhaus ist auch ein schickes Beispiel. Ein Krankenhaus, also die Abteilungen in einem Krankenhaus, wären so bis auf IT wirklich komplett erkennbar für einen Arzt von, also nicht 2024, sondern 1924. Mhm. Also das Krankenhaus ist wirklich
Gleich geblieben.
Und es macht Sinn. Also klar, wir haben so Nierenkrankheiten, wir haben immer noch Menschen, die Babys kriegen. Also so, das ist teilweise wirklich sinnvoll, aber welche andere Institution oder welche andere Firma sieht wirklich genauso aus wie vor 100 Jahren? Und also in der Regulatorik ist es auch so. Also ich habe natürlich die letzten 10 Jahre in den USA zum großen Teil verbracht, habe ziemlich viel über die Regulatorik dann von Medizinprodukten in den USA geschrieben, weil viele KI-Produkte dann auch wirklich juristisch gesehen Medizinprodukte sind. Und das ist so ein bisschen, das ist so das Ding und der Grund, warum wir dann jetzt über die Regulatorik reden. Und die Policies, die wir in den USA haben, also das Hauptgesetz für Medizinprodukte, wie Medizinprodukte reguliert werden, wurde 1976 geschrieben. Also wirklich mit sehr guten Intentionen. Und es war relativ gut durchgedacht damals. Aber das war nicht für die Innovationen, die Technologien, die Algorithmen von heute geschrieben. Und natürlich passt es nicht mehr ganz. Und da müssen wir noch so ein bisschen umdenken, wie wir damit umgehen.
Das heißt, auch die Regulatorik muss viel innovativer werden.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sehen jetzt schon so kleine Beispiele, wie das funktionieren kann. Und das finde ich auch sehr spannend. Also ich bin immer Optimistin. Und ich glaube, irgendwie im Gesundheitswesen zu arbeiten, glaube ich, bedeutet, dass man irgendwie dann schon sehr optimistisch ist, dass die Zukunft besser aussehen kann und wird. Aber wir sehen kleine wirklich. Also wir sehen Gesetze, aber auch so kleine Experimente dann in der Regulatorik und in der Gesetzgebung, wo wir merken so, da geht noch was. Also so ein Beispiel in Deutschland ist das DVG, also das Digitale Versorgungsgesetz. Also Ende 2019, ich glaube so Dezember 2019 war das, da kam gleich Covid und man hat vielleicht damals nicht so viel darüber gelesen und gehört, als, glaube ich, sonst der Fall gewesen wäre. Wir haben jetzt, wie viele inzwischen wissen, digitale Gesundheitsanwendungen, die verschreibbar sind von Ärztinnen und wirklich von allen gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, also erstattet werden müssen. Das sind so, man sagt so App auf Rezept. Also das sind wirklich verschreibungspflichtige Apps, die aber evidenzbasiert sind. Also wir haben jetzt so Tools, diese Apps, DIGAs sagt man, also digitale Gesundheitsanwendungen. Und die DIGAs, sie sind verschreibungspflichtig. Man hat dann wirklich ein Produkt, was wie so ein Pharmaprodukt oder ein Medizinprodukt wirklich evidenzbasiert dann auf den Markt gebracht wird, von dem BfArM, also von dem Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte, reguliert wird. Es wird angeguckt, hey, funktioniert das, so wie beschrieben, in der Krankheit oder in den Krankheiten, die dann die Zielgruppen sind. Und wenn ja, und wenn man so ein gutes digitales Produkt hat, gibt es dann die Möglichkeit, dieses bezahlt zu bekommen und erstattet zu bekommen. Und so schafft man dann auch so Anreize, neue Produkte zu entwickeln, weil es dann klar ist, hey, es gibt jetzt so ein Pathway, ich kann lesen, was ich zu tun habe, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und dafür bezahlt zu werden. Und man sieht dann auch viel, viel mehr Innovation in dem Bereich in Deutschland, weil wir mit der Regulatorik, in diesem Fall mit der Gesetzgebung, dann wirklich was Neues gemacht haben. Und also wir lernen noch davon. Das ist kein perfektes Gesetz, aber Deutschland war dann wirklich das allererste Land der Welt, was so ein Pathway hatte. Und das finde ich super spannend. Wir lernen alle noch davon.
Und es gibt gute Ansätze, die wirklich funktionieren oder die zumindest mal helfen, dass man gut in die Zukunft schauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und also das, was ich wirklich wichtig und spannend finde, ist, dass wir diese Produkte wie andere Medizinprodukte und Pharmaprodukte behandeln. Dass wir sagen so, ja klar, also alles, was Patientinnen helfen kann, soll erstattet werden von dem Gesundheitssystem. Und für jedes Produkt, was Evidenz vorlegen kann, gibt es dann die Möglichkeit, ein bisschen Geld für zu bekommen. Das finde ich fair und korrekt so.
Was würdest du gerne mit deiner Forschung erreichen?
Oh, also sehr viele Sachen. Also für mich super, super wichtig ist, sehr policy-nah zu arbeiten, an Themen zu arbeiten, die dann die Welt, in diesem Fall Kliniken, Pharmaunternehmen, Medizinproduktfirmen betreffen. Also nicht die Themen, die dann, also es gibt vor allem in der Gesundheitsökonomie gibt es viele Projekte, die gemacht werden, weil es coole Datensätze gibt. Kann man auch machen. Also das, was ich viel spannender finde, ist so, was sind die Fragen, die wirklich super wichtig sind zurzeit? Welche Fragen müssen wir beantworten, um voranzukommen? Ob das in der personalisierten Medizin ist oder Digital Health, also alles. Und wie können wir dann diese Fragen am besten beantworten? Und manchmal bedeutet das, man muss wirklich komplett neue Datensätze bauen. Und das ist okay. Also bedeutet Arbeit. Aber dann weiß man wenigstens, dass man eine wichtige und zwar eine neue Frage beantwortet in dem Fall. Und das finde ich super spannend. Also was man dann nebenbei sozusagen so als Nebenprodukt dann schafft, ist natürlich ein bisschen Community Building. Also dass man PhD-Studenten, also Doktoranden, Postdoktoranden, aber auch Masterstudenten, meinetwegen auch gerne Bachelorstudenten, obwohl die Bachelorstudenten so ein bisschen weniger Richtung Digital Health machen. Aber dass man auch andere dann von den Themen begeistern kann und ein bisschen Community dann aufbaut, finde ich natürlich sehr spannend. Und für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich ein glückliches Team so um mich herum habe.
Hast du ein Lieblingsprojekt oder ein Lieblingsthema aktuell?
Ja, also aktuell Remote Patient Monitoring, also Remote Monitoring interessiert mich sehr. Da muss man gleichzeitig wirklich die Technologien verstehen, also Sensoren, also was wird benutzt, wie funktioniert das? Ist das ein reguliertes Medizinprodukt? Wenn ja, was bedeutet das in diesem Kontext? Aber auch die Prozesse, die im Gesundheitswesen existieren und gemanagt werden müssen. Und wir haben auch in diesem Bereich wirklich riesige Chancen, die Versorgung nicht nur patientenzentrierter zu machen, sondern auch wirklich die Outcomes zu verbessern. Und das finde ich sehr spannend. Wir sind gerade dabei, so ein paar Projekte, ich habe 4 Artikel dann zu dem Thema in der letzten Zeit veröffentlicht. Wir sind jetzt gerade dabei, die nächsten Projekte zu starten und zu gucken, ob wir dann Remote Monitoring sowohl in Deutschland als auch in den USA dann anschauen können. Und das finde ich sehr spannend gerade.
Wie lenkst du dich eigentlich ab? Das klingt nach sehr viel Arbeit gerade. Und du hast gesagt vorhin, du liebst Eishockey.
Ja.
Und du bist auch selber gerne auf dem Eis.
Genau, also Eiskunstlauf. Und das ist natürlich im Sommer in Potsdam, Berlin suboptimal. Ich habe Inline-Skates und ich Ich war ganz am Anfang, also Ende April sogar im HPI-Team dabei für den Berliner Firmenlauf, beziehungsweise habe ich das Inline-Event mitgemacht. Ich war jetzt vor 2 Tagen auf dem Tempelhofer Feld mit meinen Inline-Skates. Also das ist so das, was man im Sommer dann macht.
Dann Sommertraining.
So ab Oktober dann wieder Eishalle, Sportclub Charlottenburg.
Genau. Okay, da findet man dich. Hast du eine Empfehlung für junge Menschen, die sich für Digital Health interessieren?
Ja.
Hast du einen Tipp?
Also das, was ich immer sage, ich finde, es ist super wichtig. Das ist ein super Bereich für junge Forscher und Professionals. Die Tatsache ist, dass dieser Bereich, also Digital Health, so neu ist, dass wirklich so gut wie keiner mehr als ein paar Jahre Erfahrung hat. Also in anderen Bereichen hast du dann oder hat man so einen Chef oder eine Chefin, der oder die schon 25 Jahre Arbeitserfahrung hat. Und ich glaube, so frisch fertig studiert, denkt man so, boah, aber diese Person weiß so viel und versteht so viel mehr als ich. Also Digital Health, das ist alles neu, das ist alles in Bewegung und du kannst so schnell aufrollen. Und ich finde es super spannend und ich suche natürlich auch immer gute Leute, also Forschungsassistenten, Doktoranden. Also wenn irgendjemand Interesse hat, dann kann die sich natürlich gerne bei uns im Fachbereich melden.
Das war jetzt eine offizielle Jobausschreibung von Ariel. Und das Faszinierende ist wirklich, dass sich da so viel bewegt,
ja,
aktuell.
Es ist super spannend und es gibt so viele, viele Stellen, also wo das neueste Wissen auch super wirklich wichtig ist. Es ist nicht nur so, okay, man könnte da was machen. Also Leute, die zum Beispiel mit einem frisch gebackenen IT-Studium dann einen Job suchen, haben wirklich die Methoden, die gerade gebraucht werden. Die kennen sich aus mit den neuesten Algorithmen und Methoden und genau das brauchen wir. Und wie gesagt, es ist eine super Zeit, als junge Person im Digital Health entweder zu arbeiten oder zu forschen.
Es ist eine super Zeit, sagt Professorin Ariel Dora Stern. Sie leitet den Fachbereich Digital Health, Economics and Policy hier bei uns am Hasso-Plattner-Institut. Ariel, vielen Dank für deine Zeit, deine Forschung und alles Gute.
Total schön, hier zu sein. Danke dir.
Und mein Name ist Leon Stäbe. Das war's mit dieser Episode von Neuland. Diesen Podcast gibt es auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Abonniert uns und sagt es gerne weiter. Und ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.